Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch alle hier wiederzusehen. Für mich ist es ja seit Jahresbeginn das erste Mal, dass ich wieder hier stehe und predigen darf. Und heute ist es ganz besonders neu und aufregend, weil ich seit langem mal wieder auf der Kanzel stehe. Ja, ich möchte euch an dieser Stelle auch noch und auch denen, die zu Hause zuschauen, ein gesegnetes, zuversichtliches neues Jahr wünschen. Ich weiß, dass jedermann als allererstes Gesundheit wünscht, das finde ich natürlich auch wichtig, aber die körperliche Gesundheit ist nur ein kleiner Teil unserer Persönlichkeit, auch unsere Seele und unser Geist brauchen Gesundheit. Und ich denke, dass Zuversicht und Frieden am Ende wichtiger ist als körperliche Gesundheit. Denn Frieden und die Gewissheit, dass wir bei Gott sind, die trägt uns auch über den Tod hinaus und die trägt uns auch durch schwierige Krankheitsverläufe. Das neue Jahr ist 17 Tage alt. Ihr wisst es alle, wir leben hier im selben Land, im selben Ort, mit denselben Einschränkungen und es riecht danach, dass es vielleicht auch noch mal schärfere Einschränkungen gibt. Und das Interessante ist, dass der Predigttext heute ja einen Inhalt hat, den wir so lange nicht erleben durften und wahrscheinlich auch noch auf ein paar Monate hin nicht erleben dürfen. Es geht nämlich um eine Hochzeitsfeier, also ein großes Fest, was gefeiert wird. Ich möchte kurz trotzdem im Gebet sprechen, bevor wir den Predigttext hören. Jesus Christus, ich danke dir, dass du überall gegenwärtig bist, überall in dieser Welt. Du bist heute hier in der Kirche, aber du bist auch bei den Menschen, die zu Hause zuschauen und zuhören. Du bist auch bei denen, die überhaupt nicht an dich denken. Du erfüllst die ganze Welt und du hast die Welt mit Gott versöhnt. Und das ist wunderbar. Lass uns diese Liebe, diesen Zuspruch, diese Versöhnung heute spüren durch dein Wort. Amen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 und ich habe die Übersetzung der Guten Nachricht gewählt. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, also zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache und nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Ich nehme an, dass viele von euch diesen Text schon mal gehört haben, dass er euch nicht unbekannt ist, mir natürlich auch nicht. Aber ich war trotzdem ganz erstaunt, als ich beim Lesen 3 neue Aspekte gelernt habe. Und die möchte ich euch heute mitteilen, die möchte ich mit euch teilen. Der erste Punkt heißt verdrängt. Und als Aussage dazu, ich habe nicht genug, aber niemand soll es wissen. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals die Frage gestellt habt, warum der Bräutigam nicht genügend Wein da hatte. Ich meine, wir alle haben ja schon Feste gefeiert, nehme ich an, Hochzeiten, Geburtstage oder was auch immer. Und ich nehme auch an, die meisten von uns hier haben auch schon mal so ein Fest geplant und sich überlegt, wie viel Essen muss da sein, wie viele Leute lade ich ein, was kann ich mir leisten, wie viel Geld habe ich auch dafür. Und aus meiner Erfahrung ist es doch meistens eher so, dass wir zu viel haben am Ende. Eben weil wir nicht wollen, dass Gäste da sind, die hungrig sind oder die nichts zu trinken bekommen. Und dann hat man eher das Leid hinterher, dass man ganz viele Reste hat und nicht weiß, wohin damit. Warum ist das so? Weil das Schrecklichste in der Vorstellung eines Gastgebers ist, dass die Gäste, die kommen, nicht genügend Essen und Trinken haben. Das ist einfach peinlich, weil das zeigt, man hat nicht gut geplant, man hat nicht genug Geld oder was auch immer. Und genau diese Situation der Scham und der Peinlichkeit möchte man natürlich vermeiden. Und gerade deshalb habe ich mich diesmal gefragt, warum hatte der Bräutigam oder die, die das Essen geplant haben, nicht dafür gesorgt, dass genügend Wein da ist? Das kann eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder er hat zu viele Gäste eingeladen oder aber er hatte nicht genügend Geld, nicht genügend Vorrat tatsächlich. Oder er war einfach ein schlechter Planer. Aber wenn wir den Gedanken weiterspinnen, nicht nur auf ein Fest beziehen, sondern auf unser ganzes Leben, dann beobachten wir das auch so im Alltag bei anderen Menschen. Vielleicht haben wir auch selbst schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen Feste feiern oder sich etwas leisten wollen, obwohl sie sich eigentlich nicht leisten können. Und warum machen wir das? Wir machen das oft, weil wir das Gesicht nicht verlieren wollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir niemanden ausladen wollen. Wir wollen bei allen beliebt sein, am liebsten so viele Gäste wie möglich, mit so wenig Aufwand wie möglich. Wir Menschen glauben oft, dass wir unseren Mangel vor anderen, auch vor uns selbst oder vor Gott, verstecken können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bräutigam wusste, dass es zu dieser Situation kommen würde. Und vielleicht konnte er seine Hochzeit auch gar nicht so richtig genießen, weil er im Hinterkopf diese Angst hatte, vielleicht reicht es nicht. Aber der Bräutigam selber hat nichts unternommen. Er hat das Fest einfach weitergefeiert und ja, wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn einem Gast, nämlich der Mutter von Jesus, das nicht aufgefallen wäre. Aber der Mutter fällt es auf, der Maria. Sie bekommt schnell ein Gefühl dafür, dass wenn jetzt hier nicht gehandelt wird, dann kommt das gleich zu einer ziemlich peinlichen Situation. Und ich nehme an, wenn es schon einem Gast auffällt, dass zu wenig zu trinken da ist, dann wird es dem Bräutigam auch aufgefallen sein. Aber er unternimmt nichts. Vielleicht hat er Angst, vielleicht hofft er auch, dass die Leute schon so betrunken sind, dass sie es nicht mehr merken, dass kein Wein mehr da ist. Aber irgendwie verdrängt er das Problem. Er ignoriert es. Und ich denke, hier können wir eine Parallele ziehen. Manche Menschen sind ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt, ihren Mangel zu verstecken. Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der kann das auf fast jedem Account feststellen. Der eigene Mangel wird überschminkt und damit kaschiert oder er wird wegtrainiert oder er wird durch eine Sucht zugeschüttet. Und jeder, der das selbst schon mal diese Erfahrung gemacht hat, dass man ja die eigene Unvollkommenheit, das Unperfekte verstecken will und so tun will, als ob man doch dazugehört und genauso fit ist, genauso hübsch ist, genauso erfolgreich ist wie die anderen, der weiß, dass man das alles immer nur tut mit der Angst im Hinterkopf. Irgendwann kommt der Augenblick, wo der Mangel offenbar wird, wo meine Unvollkommenheit offenbar wird, meine Fehler und Schwächen, die ich immer versuche zu verstecken. Und auch jeder, der das Suchtverhalten kennt, weiß, dass mit dem Zuschütten dieser Leere, dieses Mangels durch eine Sucht niemals diese Angst behoben wird. Im Gegenteil, die wird eigentlich nur noch größer dadurch, weil es komischerweise, je mehr wir dieses Loch zuschütten, immer größer wird. Also viele Menschen leben mit dieser Angst im Hinterkopf, dass was ich tue, ist nicht genug. Und ich will nicht, dass irgendjemand das mitkriegt, dass jemand das sieht. Das, was ich bin, ist nicht genug. Ich bin in meiner Persönlichkeit nicht genug. Aber ich will nicht, dass jemand das sieht. Ich schäme mich davor, dass jemand das sehen könnte. Ich verdränge das. Oder das, was ich habe, ist nicht genug. Aber niemand soll es wissen. Und jetzt kommt Maria ins Spiel. Und das ist der zweite Punkt. Entlarvt. Und meine Frage dazu lautet, für wen kannst du wie Maria sein? Oder auch die Frage an dich selbst, kannst du vielleicht selber wie Maria sein? Was hat denn Maria so Besonderes gemacht? Auch das ist mir diesmal beim Lesen dieser Erzählung oder dieser Begebenheit zum ersten Mal eigentlich so richtig deutlich geworden. Maria, die Mutter von Jesus, war ja auch mit auf dem Fest und ich finde, sie tut etwas total Unglaubliches. Sie checkt die Lage, sie ist eine kluge, weise Frau mit Lebenserfahrung. Sie ist lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Sie hätte ja theoretisch auch zum Bräutigam gehen können oder zu dem, der das Fest organisiert hat und hätte sich beschweren können und sagen können, siehst du nicht, dass bald hier kein Wein mehr da ist und die Leute nichts mehr zu trinken haben, hast du aber schlecht vorgesorgt. Aber das macht Maria nicht. Maria denkt lösungsorientiert. Sie kennt ihren Sohn Jesus und sie kennt auch die ganzen Verheißungen über ihren Sohn und sie glaubt, er ist Gottes Sohn. Und sie geht zu dem, von dem sie weiß, der kann helfen. Der kann diesen Bräutigam vor einer peinlichen Situation bewahren. Er kann diese ganze Festgesellschaft vor einem Desaster bewahren. Sie setzt sich für den Bräutigam ein und das finde ich klasse, das ist mir ein Vorbild. Und sie geht zu Jesus, weil sie ihn kennt, weil sie ihm total vertraut. Und dieses totale Vertrauen, dieses bedingungslose Vertrauen wird deutlich in der kleinen Interaktion zwischen ihrem Sohn und ihr. Sie geht zu ihm und sagt, sie nennt ihm das Problem, sie sagt, bald ist kein Wein mehr da, sie haben keinen Wein mehr. Und sie tut das natürlich mit dem Gedanken, weil sie weiß, Jesus kann das Problem beseitigen. Sie hatte sicherlich schon einiges mit ihm erlebt, was ihr immer wieder die Gewissheit geschenkt hat, dass das Wort, das der Engel, als sie schwanger wurde, zu ihr gesprochen hat, wirklich die Wahrheit ist. Hier ist Gottes Sohn in die Welt gekommen. Also sie vertraut ihm völlig. Und jetzt kommt das Wichtigste. Sie nimmt seine Ablehnung, die im ersten Moment kommt, seine schroffe Antwort, nicht persönlich. Jesus sagt Frau, er sagt nicht Mutter. Das ist außergewöhnlich, dass er sie nicht mit Mutter anspricht, sondern mit einem eher distanzierten, kühlen Wort, Frau, als ob sie nicht seine Verwandte, seine Mutter wäre. Und dann sagt er noch, das ist nicht deine Sache, es ist meine Sache. Und meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich denke mal, wenn wir diese Worte als Antwort bekommen hätten, wir wären ganz schön enttäuscht gewesen, wir wären vielleicht auch sauer gewesen, vielleicht wären wir nie wieder zu Jesus gegangen und hätten gedacht, gehe ich nicht mehr hin. Aber Maria, die lässt sich von dieser Antwort überhaupt nicht beirren. Die hat überhaupt gar keine Angst davor, dass Jesus sie enttäuschen könnte, dass er überhaupt gar nicht handelt. Sie nimmt es nicht persönlich und fängt nicht an zu sagen, hey, wie redest du mit mir? Ich bin schließlich deine Mutter. Was macht Maria? Sie reagiert eigentlich gar nicht auf das, was Jesus sagt, sondern sie geht zu den Dienern, die sich um das Trinken kümmern und sagt zu ihnen, das, was er euch sagen wird, das tut. Also auch da ist sie ja noch voller Glauben, voller Vertrauen, egal wann der Zeitpunkt kommt, dass Jesus handelt und diese Situation löst, er wird es tun und er kann es tun und für den Fall, dass er es tut, sollt ihr bereit sein und nach seinem Willen handeln. Ich finde das großartig. Ich liebe Maria, weil sie mir darin echt ein Vorbild ist, dass ich meine Probleme oder auch die Menschen, von denen ich weiß, sie haben ein Problem, Menschen, die zu mir in die Seelsorge zum Beispiel kommen, ich kann die zu Jesus bringen und sagen, schau, hier ist der Mangel da, hier ist ein Problem und ich weiß, ich vertraue dir, dass du dieses Problem lösen kannst. Und egal, was Jesus dann antwortet, egal, ob er direkt handelt, ob er später handelt, ob er einen anderen Plan hat, ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich kann ihm voll und ganz vertrauen, dass er sich um die Leute kümmert, die ich zu ihm bringe. Genauso wie Maria das getan hat. Und darum möchte ich gerne heute für dich, der du zuschaust oder der du hier bist, ich möchte für dich wie Maria sein. Wenn du mir deinen Mangel offenbarst, werde ich nicht über dich lachen oder dich verurteilen, sondern ich werde dich zu dem bringen, der deinen Mangel ausfüllen kann. Ob und wie und wann er das tut, das ist seine Sache, nicht meine. Und wann die Stunde dafür gekommen ist, das ist auch seine Sache und nicht meine. Vielleicht kannst du auch Maria für jemanden sein. Und ich lege dir ans Herz, überlass die Verantwortung Jesus. Deine Verantwortung ist nur die, dass du die Menschen, die Jesus nicht kennen und deren Mangel du kennst, die sich dir offenbart haben, dass du diesen Mangel zu Jesus bringst. Aber du musst den Mangel nicht ausfüllen, das kannst du auch gar nicht. Aber vielleicht kannst du auch selbst wie Maria sein. Vielleicht hast du selber den Mut und gehst zu Jesus und hast keine Angst vor einer schroffen Antwort. Du brauchst keine Angst vor Jesus zu haben. Jesus, Gottes Sohn, der hat einen viel größeren Horizont als wir. Vertrau ihm ruhig, dass auch wenn er dir nicht direkt antwortet, auch wenn er dir dein Wunder nicht direkt in dem Augenblick oder an dem Tag oder innerhalb deines Zeitrahmens schenkt, vertrau ihm, dass er zum richtigen Zeitpunkt das Richtige für dich tun wird. Vielleicht traust du dich, auch selbst zu ihm zu gehen, es einfach mal zu wagen und ihm deinen Mangel hinzuhalten und ihn ausfüllen zu lassen. Denn dann kommt es auch zu diesem dritten Punkt, gerettet. Jesus füllt deinen Mangel aus, aber er tut es oft anders, als du denkst. Viele fliehen vor dem Glauben, vor allem, was mit Gott zu tun hat, weil sie instinktiv Angst davor haben, dass die Berührung mit Gottes Liebe, mit seiner Wahrheit, dahin führt, dass sie eben mit ihrer Leere, mit ihren begrenzten Ressourcen von Spaß und Freude und Zufriedenheit konfrontiert werden. Es gibt sehr viele Menschen, die erfolgreich ihr Leben lang der Begegnung mit Jesus ausweichen, das verdrängen. Genauso wie der Bräutigam auch verdrängt hat, dass es irgendwann hier zu einer Katastrophe kommen könnte, weil zu viele Gäste da sind und er zu wenig Essen und Trinken da hat. Vielleicht hast du Glück und andere Menschen, so wie Maria in dem Fall, nehmen deinen Mangel wahr und führen dich zu Jesus. Vielleicht aber hast du auch Pech, und das ist leider viel häufiger der Fall, dass andere deinen Mangel wahrnehmen, aber sich lustig über dich machen. Dass es nämlich wirklich peinlich wird für dich und beschämend. Dass andere feststellen, dass mit all deiner Schminke, mit all deinem Reichtum, mit all deiner Besserwisserei, mit all deinem Fitnesstraining, dass du damit eigentlich nur versuchst, eine innere Leere zu verstecken und zu verdrängen. Das heißt, manchmal machen wir durch Verdrängen oder sehr oft sogar, vielleicht in jedem Fall, durch Verdrängen und Zuschütten die Situation nur noch peinlicher für uns. Es ist komisch, der Mensch lebt halt begrenzt, aber oft ist der Weg, den der Mensch wählt, eigentlich nur der Weg, um es noch schlimmer zu machen, weil er meint, es selber lösen zu können, das Problem, weil er denkt, er kann es verstecken, er kann es verdrängen. Und dann wird es eben noch peinlicher und beschämender. Aber das Schöne ist, Jesus ist anders als die Menschen, Gott ist anders als die Menschen. Während Menschen in ihrem Herzen oft böse sind und sich über die Hilflosigkeit anderer freuen, weil es sie selbst vielleicht erhebt oder in ihrem Selbstwert stärkt, wenn man merkt, dem anderen geht es schlechter, dann ist da auch oft ein bisschen Schadenfreude dabei. Aber Jesus freut sich niemals über deinen Mangel. Ich bin mir auch sicher, in der Situation damals bei der Hochzeit, Jesus hat nicht verurteilend über diesen Bräutigam gedacht, wie andere vielleicht, die das dann auch mitbekommen haben. So ist Jesus nicht, so ist Gott nicht. Während Menschen in ihrem Herzen oft böse sind und sich über die Hilflosigkeit anderer freuen, freut sich Gott, wenn du Hilfe suchst, wenn du sagst, ich bin hilflos, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, das ist mein Mangel. Während andere dich verurteilen und vielleicht mit dem Finger auf dich zeigen oder du dich auch selber verurteilst, kommt Gott und er stellt sich an deine Seite und er kümmert sich um dich. Aber natürlich musst du es auch zulassen und wollen. Denn solange du verdrängst und ihn ablehnst oder dich nicht zu ihm begibst und es zulässt, dass er zu dir kommt und den Finger in die Wunde legt, solange wirst du auch einsam bleiben mit deiner Not. Aber das Schöne ist, Jesus sucht immer das Verlorene, immer das Unbeachtete, immer das Verdrängte, das Weggeschobene. Er legt immer den Finger in die Wunde, aber nicht um dir noch mehr weh zu tun, sondern um die Wunde zu heilen. Egal welches Gleichnis wir von Jesus hernehmen, das Gleichnis vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn, die Begebenheit mit der Frau am Brunnen von Samaria, egal welches Gleichnis oder welche Begegnung, Jesus ist immer immer für die, denen es schlecht geht, die Mangel haben, die schuldig geworden sind, die krank sind. Und er ist niemals für die, die meinen, alles aus eigener Kraft schaffen zu können, die sich über andere erheben oder andere verurteilen. Jesus weiß genau, was dir fehlt. Er weiß, was in deinem Leben diese leeren Weinfässer sind, im übertragenen Sinn. Und jetzt kommt's, das ist diese dritte Erkenntnis, die ich hatte beim Lesen dieses Mal. Jesus nimmt keine leeren Weinfässer und füllt sie mit Wasser. In meiner Vorstellung, es ist komisch, man liest irgendwie tausendmal die Geschichten in der Bibel und man hat so seine Vorstellungen und irgendwann rafft man, das steht gar nicht so da, wie man sich das immer gedacht hat. Ich habe mir das Wunder manchmal so erklärt, dass Jesus die leeren Weinfässer auffüllt und da war vielleicht noch ein Rest Wein und dann war das im Grunde am Ende so eine Art verdünnter Wein, der eben so gut geschmeckt hat, dass der Verkoster dachte, das ist jetzt der beste Wein, der bis zum Schluss aufgehoben wurde. Aber beim jetzigen Lesen fiel mir auf, der nimmt ja gar keine leeren Weinfässer. Also der geht gar nicht dorthin, wo der Mangel entstanden ist und füllt den wieder auf. Sondern ihr habt vielleicht richtig mitgelesen und zugehört oder ihr wisst es sowieso, weil ihr da schon konzentrierter immer beim Lesen wart als ich. Jesus nimmt Wasserkrüge. Jesus sieht dort Wasserkrüge stehen, die für die Reinigung gedacht waren und die waren leer. Ist kein Wunder, denn es waren ja viele Gäste da. Und bei den Juden auch heute noch, auch bei den Muslimen gibt es viele Reinigungsgesetze. Man muss Hände waschen, Füße waschen, Gesicht waschen. Und die waren leer, was nicht verwundert. Aber es sind Wasserkrüge, die für die tägliche Reinigung gedacht sind. Also überhaupt nichts Besonderes, im Gegenteil, etwas total Alltägliches. Und dieses Alltägliche nimmt Jesus und das füllt er mit etwas Kostbarem, mit Wein. Er verwandelt das Alltägliche, was du hast, was in deinen Augen nichts wert ist, weil es ja nur Wasser ist, das verwandelt er in Wein, in etwas Kostbares. Er tut etwas total Ungewöhnliches, also er nimmt etwas Gewöhnliches und macht was Ungewöhnliches draus, etwas Außergewöhnliches. Er nimmt etwas Alltägliches und macht was Besonderes daraus. Das ist das eigentliche Wunder. Und Jesus weiß immer, woraus er etwas machen kann in deinem Leben. Und du siehst das nicht, weil für dich sind das, ist es nichts. Verglichen sind das vielleicht auch so 5 Brote und 3 Fische. Das ist ein bisschen so wie der Same, der schon die ganze Anlage enthält, was einmal aus dem Samen werden soll. In unserer DNA sind alle Informationen über uns enthalten. Und so sieht Jesus in deinem Leben, woraus er was machen kann. Ich habe auch gedacht, es ist vielleicht wie ein Koch, der zu dir kommt und du denkst, dein Kühlschrank ist leer, aber der nimmt alle Reste und der zaubert irgendwie ein Festessen draus. Der Autor, das ist mein letztes Beispiel, der Autor von dem Bestseller Die Hütte, William Paul Young, vielleicht habt ihr das Buch gelesen oder auch den Film gesehen, der schreibt diese Geschichte, Die Hütte, ursprünglich als Weihnachtsgeschichte für seine Kinder. Und wisst ihr warum? Weil er zu dem Zeitpunkt, wo er die Geschichte geschrieben hat, nichts hatte. Er hatte kein Geld. Die waren im Grunde am Ende bankrott. Und er hatte kein Geld und er hat sich gedacht, was kann ich meinen Kindern schenken ohne Geld? Ich kann ihnen keine Geschenke kaufen. Und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, schreib deine Lebensgeschichte auf, aber verpack das in eine Geschichte. Und er schreibt diese Geschichte auf und er kopiert sie und er schenkt sie seinen Kindern, weil er nichts anderes hat, was er ihnen schenken kann. Und wir wissen alle, was draus geworden ist. Die Kinder haben es weitergereicht und dann wurde es immer wieder kopiert, bis einer bei William Paul Young anruft und sagt, boah, das ist so eine tolle Geschichte, die hat mich so berührt, die müsste man eigentlich als Buch drucken. Und dann haben die an 25 Verlage geschrieben und kein Verlag wollte das Buch drucken. Und dann überlegen die zusammen und sagen, okay, dann drucken wir das Buch halt selbst. Und dann haben die das Buch selber gedruckt und durch einen schönen Zufall wurde es dann eine Woche lang oder so beworben im Schaufenster und es wurde ein Weltbestseller und wurde dann auch zu einem Film verfilmt, den auch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben und was sehr viele Menschen gesegnet hat. Gott füllt unsere Leere, unsere Bedürftigkeit mit seinem Überfluss, aber er tut das oft ganz anders, als wir uns das vorstellen. Weil er viel weiter sieht, viel tiefer sieht, weil er viel mehr Möglichkeiten sieht, wo wir überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr sehen. Wie oft haben Menschen das erlebt, dass sie vor einer oder in einer Sackgasse standen und es ging nicht weiter in unserem Kopf. Wir machen uns Wege und denken, wenn das nicht geht, dann geht das vielleicht. Ne? Wir planen unheimlich viel. Und ich sag dir, am Ende kommt's anders, aber Jesus macht einen Weg, da wo du keinen Weg siehst. Aber lass dich auf ihn ein. Leg ihm alles hin, was du hast, und ich verspreche dir, er wird ein Fest für dich draus machen. Er wird aus deinem alltäglichen, wertlosen, wird er etwas Besonderes und Wertvolles und Kostbares machen. Jesus legt den Finger in die Wunde, aber er tut es immer, um zu heilen. Er spricht die Wahrheit über dich aus, aber nicht um dich zu beschämen, sondern um dich zu befreien. Er sucht das Verlorene und Verdrängte in deinem Leben, um es zu finden, damit du dich ganz findest, damit du ganz werden kannst, eine ganze heile Persönlichkeit. Er will nicht, dass du aus Mangel oder dass du aus der Angst vor deinem Mangel oder dass der Mangel offenbar wird, lebst, sondern er möchte deinen Mangel ausfüllen, damit du immer jeden Tag aus dem Vollen schöpfen kannst. Ist das nicht wunderbar? Aber damit das geschehen kann, braucht es den Mut, zu Jesus zu gehen. Entweder, dass du selbst zu Jesus gehst oder dass du die Menschen, die zu dir kommen und die dir ihren Mangel offenbaren, dass du diese Menschen zu Jesus bringst. Ich möchte dir Mut machen, dass du diese Umkehr immer wieder neu wagst und dich Jesus anvertraust. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.